Radio Menschen.
Zwei Leidenschaften sind es, die Antje Rennecker antreiben. Das eine ist die Liebe zu den Menschen und das andere ist die Liebe zum Wort. Bald kann sie beides in einem neuen Amt verbinden, und zwar als Prädikantin. Das ist eine Laienpredigerin, richtig? Sie neckt in ihrer evangelischen Gemeinde. In anderen Rollen lebt Antje Rennecker ihre Leidenschaften schon lange, zum Beispiel mit einem Café, einem echten Café, das aber von Ehrenamtlern geführt wird. Also jetzt nicht so eine Stunde in der Woche oder so, ne, sondern so ein richtiges. Wie das geht und warum Antje Rennecker immer schon Politik macht, ohne Politikerin zu sein, das erzählen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Antje Rennecker. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. In der Sendung Menschen im Domradio ist heute Antje Rennecker zu Gast. Antje Rennecker, wir wissen fast gar nichts über Sie. Und am Anfang müssen unsere Gäste immer arbeiten und sich selber vorstellen. Deswegen bitte Alter.
52.
Beruf?
Dozentin für Deutsch als Fremdsprache.
Okay, Berufung?
Mit Menschen zusammenleben.
Religion?
Evangelisch.
Wie gerne?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Okay, von meinem Vater habe ich?
Die tiefe Liebe zur Natur.
Ohne meine Mutter?
Würde ich nicht so kritisch denken.
Dass ich als Tochter eines Offiziers oft umziehen musste, war als Kind für mich?
Sehr schwierig, mit dem Gefühl, sehr oft dazwischen zu stehen.
Dass ich gefärbte Windeln um den Hals trug, war für meinen Offizierspapa?
Eine echte Herausforderung.
Als Studentin zu heiraten hieß für mein Studentinnenleben?
Dass es zweigeteilt war. Das studentische Leben davor und ein anderes Leben danach, ja.
Ab der Geburt meines ersten Sohnes ein konservatives Familienbild zu leben, war für mich?
In dem Moment genau das Richtige.
Ich wollte immer Politik machen, konnte mich aber nie zu Parteipolitik durchringen, weil?
Weil ich gerne quer denke und weil ich es nicht verstehe, warum ich dasselbe sagen soll wie alle anderen auch.
Fürs Gemeinwesen wollte ich dennoch immer arbeiten, weil?
Weil ich so privilegiert bin in diesem Land, gesund geboren und immer das Gefühl hatte, ich muss zurückgeben, was mir alles geschenkt ist.
Die Erfahrung, dass alle meine ehrenamtliche Arbeit wollen, aber niemand dafür bezahlen will, ist für mich
heute ärgerlich.
Als Presbyterin und Mitglied im Vorstand eines Kindergartens kann ich heute für Familien erreichen,
dass die Frauen es besser möglich haben, zu arbeiten und für ihre Familien da zu sein und nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen müssen.
Das Café Himmel und Äd wollten wir machen, damit
Schildgen eine Gemeinschaft ist und kein Schlafdorf.
Ein Café mit lauter Ehrenamtlichen funktioniert, wenn?
Wenn der Geist trägt, wenn der Spirit stimmt.
Menschen, die kein Deutsch können, können Deutsch lernen, wenn?
Sie keine Angst haben müssen und wenn sie Kontakte haben.
Prädikantin, Laienpredigerin wollte ich werden, um?
Das, was mir das Wort der Schrift geschenkt hat, den anderen zur Ermutigung weiterzugeben.
Ich habe gut gepredigt in Zukunft, wenn?
Wenn es mir gelingt, die Herzen der Menschen zu berühren.
Und das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte?
Traut euch was.
Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte? Wenn ich wüsste, das hier, der hat schon angefangen. Das ist der Rest vor meinem letzten Tag.
Würde ich mich in die Sonne setzen und mich wärmen lassen.
Gott ist?
Eine große, warme, starke Kraft in mir.
Dann schauen wir mal, was das alles für diese Sendung bedeutet. Domradio, die Sendung Menschen. Und irgendwie müssen ja die Gäste zu mir kommen oder ich auf sie aufmerksam werden oder, was auch oft passiert, gemacht werden. In Ihrem Fall, Antje Rennecker, die Sie heute zu Gast in dieser Sendung Menschen sind, war das eine Internetrecherche, aber eigentlich so eine Art Beifang. Ich kann überhaupt gar nicht mehr rekonstruieren, wonach ich wirklich genau gesucht habe, aber Fakt ist, dass ich dabei in meinem Netz, in meinem Beifangnetz Himmel und Äd gefunden habe. Das ist ein Café, ein Begegnungscafé, das Ehrenamtliche führen. Also bei Begegnungscafé das Ehrenamtliche führen, ganz ehrlich, hätte ich einfach weitergeklickt, weil das gibt es wie Sand am Meer. Und aber irgendwas gab es, was mich zu einem zweiten Blick verführt hat und mich nicht sofort hat weiterklicken lassen. Und das war das Wort Kulturcafé. Das hat meine Neugier geweckt und gestoßen bin ich dann eben auf Himmel und Erd. Das liegt in Schildgen, das ist ungefähr 15 Kilometer, liegt das vor den Toren von Köln. Und Sie haben im Fragebogen gesagt, wir wollten das machen, damit Schildgen keine Schlafstadt wird. Was ist es denn jetzt? Jetzt gibt es ja Himmel und Erde. Jetzt ist es ja keine Schlafstadt mehr, sondern?
Ja, es ist wirklich ein Begegnungsort. Also Schildgen gehört eben in diese Dörfer, die eine dörfliche Struktur haben, zwei Kirchen am Ort. Aber die Menschen arbeiten in dem umliegenden Leverkusen, Köln, Bergisch Gladbach.
Und Speckgürtel.
Also ein Speckgürtel am Rande von Köln. Und die Gemeinschaft oder die Möglichkeit, sich zu begegnen, ist einfach gar nicht so groß. Die Menschen arbeiten, kommen abends wieder und die Bindekraft auch der Gemeinden ist nicht mehr so stark. Und wir sind eine Gruppe von Menschen, ökumenisch geprägt, die gesagt haben, wir möchten aber hier in diesem Dorf leben und eine gemeinsame lebenswerte Kultur haben auf der Hauptstraße, da wo die Menschen vorbeilaufen, wo sie einkaufen und wo sie sich aufhalten. Und wir wollen für diese Menschen Raum schaffen, dass sie nicht immer nach Köln fahren müssen, sondern auch mal in Schildgen bleiben können, einen leckeren Espresso trinken, aber eben auch über Themen diskutieren oder mal an einer Lesung teilnehmen. Also ein Leben vor Ort, im Ort. Das war die Idee.
Also ist das jetzt für die, die dann über tags arbeiten sind und abends zurückkommen, oder ist es für die, die dann da bleiben und irgendwie die Stellung halten?
Es ist beides. Dadurch, dass das Café täglich geöffnet hat, aber natürlich tagsüber von 9 bis 17 Uhr, ist es für die, die dort leben. Da wir aber regelmäßige Abendsveranstaltungen haben, ist es für die Menschen, die dann eben von der Arbeit nach Hause kommen und sagen, wir wollen uns da aber auch mal treffen.
Was machen Sie denn, dass die tatsächlich dann also ihre Couch verlassen und irgendwie tatsächlich auch nicht nach Köln fahren? Nach Köln fährt man, weil man irgendwie in die Philharmonie geht oder irgendwie also wirklich was erleben möchte, ein kulturelles oder ein anderes Event hat. Und seine Couch verlässt man, wenn es irgendwie attraktiver ist, als zu Hause noch ein Feierabendbier zu trinken. Also was machen Sie denn?
Ja, wir haben, unser Konzept ist, dass wir gucken, was die Menschen wollen. Und das ist auch das Konzept bei den Abendveranstaltungen. Also wir haben Veranstaltungen von Menschen für Menschen. Es gibt Schildgener, die sagen, wir sind hier eine Theatergruppe, wir haben Spaß an Texten, wir bieten euch kostenlos eine Lesung an. Dann findet diese Lesung bei uns in den Räumen statt. Wir machen die Werbung dafür, wir erzählen den anderen Leuten im Dorf davon. Und weil es aus dem Dorf kommt, gibt es Fans, Clubs, die sagen, komm, da sind die und die und ich bringe den mit. Also die Beziehungsarbeit ist da sehr wichtig. Wir gucken hin, was ist das Thema? Jetzt war ja Wiedervereinigung, 25 Jahre. Wir haben Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Jugend früher in den ostdeutschen Bundesländern verbracht haben. Die haben wir eingeladen, die haben aus ihrem Leben berichtet, haben gesagt, das war unsere Erfahrung, so war das für uns. Und andere, die sagen, boah, das wollen wir doch mal hören mit Menschen, die wirklich dort gelebt haben und nicht nur theoretisch, die kommen dann zu diesen offenen Abenden.
Das waren aber jetzt alles Akteure, die auch in Schildgen leben. Also Sie sagen jetzt nicht, wir holen Jürgen Becker aus Köln oder irgendwie sowas.
Ja,
also damit man nicht nach Köln sich aufmacht, um Jürgen Becker zu holen, holen wir den zu
also
uns.
Also wir versuchen eine Mischung zu fahren. Wir hatten jetzt nicht Jürgen Becker, aber Nikolaus Kleine, der mit uns einen Abend mit Goethes Faust verbracht hat. Natürlich ist er in Bergisch Gladbach sehr bekannt. Wir versuchen, solche Highlights zu setzen, die so attraktiv sind, dass Menschen sagen, dafür kommen wir. Das klappt auch, aber wir versuchen es ganz stark wirklich aus unserem Umfeld heraus.
Haben Sie denn auch eine Befragung gemacht? Also haben sich auch die Menschen, die haben eben gesagt, wir wollen das machen, was die Menschen wollen. Also haben Sie irgendwie so Umfragen vorher gemacht? Was würde euch denn von der Couch weglocken?
Ja, also wir haben, bevor wir das Café gegründet haben, sind wir wirklich durch das Dorf gelaufen, haben mit Menschen gesprochen, haben mit den auch mit den Menschen an der Hauptstraße, den anderen Geschäften gesprochen, haben gesagt, das und das ist unsere Idee, wäre das etwas, was ihr unterstützen wollt? Wir haben wirklich anderthalb, zwei Jahre die Menschen gefragt, ob sie die Idee unterstützen wollen. Mhm. Und als wir da sicher waren, haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und jetzt fragen wir immer die Cafébesucher, was würde euch interessieren? was hättet ihr gerne? Und wir bieten das dann an. Natürlich ist es ein Ausprobieren. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Aber ja, das versuchen wir.
Jetzt kann ich mir das ja gar nicht vorstellen. Es ist jetzt in der Innenstadt und es ist ein ehemaliges Ladenlokal. Oder wo ist es denn? Wo findet es denn statt?
Ja, es ist ja tatsächlich ein ehemaliges Ladenlokal. Vorher war ein Laden mit Kinderkleidung da drin. Das haben wir umgebaut. Das ist ein sehr lichter, heller Raum an der Hauptstraße. Es gibt so eine Breite, die Altenberger Domstraße, eine breite Straße durch Schildgen. Wir haben es, wie ich finde, sehr schön möbliert. Unsere Ehrenamtler haben alte Stühle überall aus Kellern und Wohnungsauflösungen besorgt, haben die mit hellen, bunten, lichten Farben bearbeitet und gestrichen. Viel Holz, bunte Farben, sehr angenehmes Atmosphäre. Und jetzt hat man wie ein Wohnzimmer mitten im Dorf.
Es ist ja auch dann eine Konkurrenz zu anderen Geschichten. Und wenn das jetzt Ehrenamtler machen, müssen sie ja trotzdem irgendwie einen Kaffeeautomaten da stehen haben, Milch kaufen und abrechnen und Steuern zahlen und Miete zahlen. Wie geht das denn mit Ehrenamtlern?
Ja, das geht wunderbar. Also ich finde, unternehmerisches Ehrenamt ist ja ein ganz eigenes. Wir haben so viel wunderbares Ehrenamt in diesem Land, aber das Unternehmerische hat nochmal eine andere Form der Verantwortung. Wir haben einen Trägerverein gegründet, der diese Verantwortung trägt, ökumenisch und mehr, wie ich immer sage. Und haben natürlich einen Steuerberater, wir unterliegen den Hygieneverordnungen und all diesen Dingen. Aber die Ehrenamtler haben das Gefühl, an diesem Projekt mitzutragen und diesen Erfolg mit zu garantieren und die Bereitschaft, sich auch festzulegen und zu sagen, ich komme jede Woche einmal für 4 Stunden und übernehme eine Schicht, um zu bedienen. Oder wir gehen selbstverständlich alle zu der Hygieneschulung und bilden uns fort. Das ist sehr groß.
Wie groß ist die Gruppe denn?
Es sind über 35 Menschen, die regelmäßig für das Café arbeiten.
Die dann ja auch sehr unterschiedlich sind.
Ja, wir haben Schüler ab 15, 16 dürfen die bei uns arbeiten, bis zu Frauen und Männern, die eben schon im Rentenalter sind.
Wenn es Trinkgeld gibt, dürfen die Schüler das behalten?
Nein, im Augenblick haben wir eine Trinkgeldkasse, die noch komplett in das Café geht, weil wir uns einfach nicht sicher waren, wie sehr sich das trägt, ob wir das finanziell hinbekommen. Nach dem ersten halben Jahr stellen wir fest, wir werden wirklich gut angenommen, die Menschen mögen uns und wir werden das Trinkgeld aber für einen Zweck in der Welt benutzen wollen. Wir sind da im Moment in der Findungsphase, wen wir in der Welt mit diesem Trinkgeld unterstützen wollen.
Ich habe es noch gar nicht so lange her hier jemanden sitzen gehabt und es ging und ich machte als Beispiel, wie man das heute nicht mehr machen darf. Also wenn ich das schon höre, das Begegnungscafé, sagte sie, da geht doch keiner hin, wenn ich das Wort schon höre. Nun haben sie das trotzdem so genannt. Kommen da auch Jüngere, also jetzt nicht die, die bedienen, sondern kommen da auch jüngere Gäste oder lassen die sich abschrecken von sowas wie Begegnungscafé?
Nein, wir haben wirklich ein bunt gemischtes Publikum. Also wir haben nachmittags ganz viele, tatsächlich auch Jugendliche. Wir haben eine Happy Hour. Also Jugendliche, die nachmittags kommen, aber auch schon Kinder mit 10 oder 11 kriegen alles zum halben Preis. Und wir haben ein super attraktives Angebot. Es gibt Crepes, Süße mit Nutella und mit Zucker und andere. Es gibt leckere Softdrinks, sodass sie dahin kommen und sich freuen, mit ihren Freundinnen dahin zu kommen, es üben zu können, wie es heißt, sich alleine auch in einer urbanen Situation zu bewegen.
Wenn Sie sagen, unternehmerisches Ehrenamt, wenn Sie jetzt Crepe verkaufen, brauchen Sie ja keine Personalkosten drauf zu tun. Was sagen denn die anderen Cafés so in Schildgen?
Ja, wir waren vorher bei allen, bei den Konditoreien, bei den Cafés und wir haben große Zustimmung gefunden, weil wir natürlich doch ein anderes Segment bedienen. Wir haben keine großen Torten, vielfältiger Auswahl. Wir haben kein Eis wie die Eisdiele am Ort und wir beziehen ja auch unsere Produkte, Brötchen für das Frühstück von den ansässigen Bäckern.
Sie sind jetzt schon sehr lange in Schildgen verwurzelt. In Ihrer Kindheit war das anders. Da waren Sie dauernd irgendwo anders und das erzählen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio zu Gast ist heute Antje Rinneker. Antje Rinneker, Ihnen ist Politik immer wichtig gewesen, auch schon als Schülerin. Das liegt vielleicht möglicherweise auch an Ihrem Vater, der Offizier war. Und mit dem haben Sie viel diskutiert. Ich habe im Fragebogen schon gesagt, es nach der gefärbten Windel um den Hals gefragt und Sie sagen, na, das war eine Herausforderung. Ich nehme mal an, dass Sie das mit den gefärbten Windeln waren Friedensbewegte, die das gemacht haben, wenn Sie einen Offizier als Papa hatten, dass Sie über die Bundeswehr auch viel diskutiert haben.
Ja, natürlich. Diese Bundeswehr hat meine Kindheit und Jugend natürlich sehr bestimmt. Dieser Rhythmus, alle 4 Jahre umzuziehen, das ist ja etwas, was man, wenn man in die Pubertät kommt und anfängt, sein eigenes Leben gestalten zu wollen, nicht mehr einfach akzeptieren kann. Und natürlich war das so eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir sind friedensbewegt und wieso brauchen wir eine Armee? Und unsere Freunde, mit denen wir in der Oberstufe waren, lange Haare, Parker, wir haben immer darum diskutiert, verweigern wir den Wehrdienst oder nicht. Und ja, und dann hat man einen Vater, der so diesen Gegenpol bildet. Aber ich muss sagen, es war eine großartige Zeit, weil diese Diskussionen einfach auch eine gewisse Erdung erfahren haben. Man hat Informationen bekommen oder er hat Positionen darstellen können, die aus beim reinen Pressewesen nicht zu haben waren. Man konnte ihn als Mensch erleben und feststellen, auch ein Soldat ist ein Mensch, ein liebevoller Vater. Und warum er das macht, ist eben einfach getragen von dieser Idee, sich einzusetzen dafür, dass in diesem Land, das ihm wichtig war, Frieden herrscht und herrschen kann und die Bevölkerung auch sicher leben kann. Wir waren viel in Bayern, in der Oberpfalz, der eiserne Vorhang nicht weit weg. Die Grenze, die unüberwindbare, immer eine Realität in unserem Leben. Und da bekamen plötzlich viel mehr Facetten in diese Diskussion, als man das sonst immer so erwartet hat.
Hatten Sie denn bei den Freunden einen schweren Stand, so als Tochter eines Offiziers, so von der Bundeswehr? War das irgendwie, wurden Sie zum Feind sortiert?
Nein, zum Feind nicht, aber einen schweren Stand ja. Also wenn man in eine Gemeinschaft kommt, die sich von Kindertagen an kennt und man kommt als Fremde, man kommt als Neue, man kommt als Protestantin ins katholische Bayern, der Vater auch noch Offizier, man ist nie ganz dabei. Also man steht ein bisschen zwischen den Welten. Ich habe aber auch festgestellt, zwischen inter heißt trotzdem auch mittendrin. Ich habe es immer auch als Chance begriffen. Es haben sich Begegnungen und Freundschaften gebildet, die sehr gut und sehr wichtig für mein Leben waren.
Wo hat denn Ihr Herz dann mehr geschlagen? Also mehr bei den Friedensbewegten oder mehr zu Hause in der Bundeswehrwelt?
Nein, mehr bei den Friedensbewegten. Das ist gar keine Frage. Aber eben nicht losgelöst von jedem Pragmatismus. Und ich glaube, das war auch die Verbindung, die wir immer hatten. Mein Vater konnte diese langhaarigen jungen Leute sehr, sehr lieben, die mit uns im Garten saßen und gegrillt haben. Und wenn er eine Hilfe brauchte, gesagt haben, wird sie tragen mal das oder jenes mit hierhin oder dahin. Ich glaube, es war für alle beide Seiten richtig gut.
Gab es noch andere Diskussionsthemen, abgesehen von der Bundeswehr oder? Hat es gereicht, um sich daran abzuarbeiten?
Nein, ich glaube, ich war eine brave Tochter. Also natürlich diese Reibereien, die man so hat, wenn man feststellt, man ist anders und will auch sein eigenes Profil entwickeln. Aber wir haben bis heute ein ganz inniges, herzliches Verhältnis, was sich immer noch reibt und was uns immer noch erfreut, dass diese Unterschiedlichkeit uns neue Perspektiven eröffnet. Ja.
Welche Rolle hat Religion gespielt?
Ganz wenig. Ich bin natürlich zum Konfirmandenunterricht gegangen und bin konfirmiert worden, habe aber nie Wurzeln fassen können in einer Gemeinde. Dazu waren die Zeiten nie so groß. Wir waren eher so Kulturchristen.
Das heißt, das, was Sie sich heute erarbeitet haben, da kommen wir dann später zu, dass Sie sogar Predikantin, Laienpredigerin geworden sind, das gehört dann zu Ihrem Weg?
Ja, ich glaube, das gehört viel stärker zu meinem eigenen Weg.
Sie haben dann studiert und als Studentin schon geheiratet. Und das erzählen wir aber gleich. Domradio, die Sendung Menschen. Antje Rinneker, Sie lieben das Wort. Haben Sie deswegen Germanistik studiert?
Aber ja.
Aber ja.
Aber ja. Die Literatur war für mich immer ein Weg, meinen Horizont zu erweitern. Ich konnte ja nun nicht selber überall sein oder überall hinreisen. Und mich hat es immer schon fasziniert, was Menschen erlebt haben und wie sie von diesen Erfahrungen berichten. Und mich hat immer schon interessiert, was eigentlich dahinter liegt. Also die Motivation oder die Haltung oder was auf der Beziehungsebene passiert. Und Literatur ist und war für mich immer ein wunderbares Feld.
Sie haben aber auch selbst geschrieben. Also Sie waren freie Mitarbeiterin in Regensburg bei der Zeitung und das über einen längeren Zeitraum.
Ja, da habe ich im Studium immer nebenbei was verdient, in den Semesterferien auch im Büro gearbeitet, aber eben immer auch kleine Beiträge geschrieben. Ja, Sprache und die Wörter und das, was man damit ausdrücken kann oder die Räume, die man damit aufspannen kann, das ist einfach etwas, was mir immer schon nahe war. Ich bin Ich liebe Musik, aber ich bin nicht so musikalisch, was die Töne betrifft. Mhm. Ich bin wörtlich oder mit Wörtern musikalisch und mein Instrument ist dann die Sprache, ja.
Gab es denn dann auch so eine Vorstellung von, ich will einerseits gut in der Literatur unterwegs sein, aber eben, deswegen sage ich, Sie haben ja auch geschrieben, also auch Artikel geschrieben, ich will Journalistin werden, ich will Autorin werden. Gab es sowas in Ihrem?
Ja, ich habe da sehr darüber nachgedacht. Ich war unheimlich fasziniert über die Frauen und die literarischen Salons, die es so um die Jahrhundertwende gab und habe immer gedacht, siehst du, da haben Frauen die Chance, das, was sie denken, auszudrücken. Das ist vielleicht auch eine Form für dich, dich literarisch auszudrücken. Aber der Lebensweg ist dann irgendwie anders gelaufen. Ich habe nicht wirklich große Texte verfasst. Immer klein, schreibe heute noch mal kleine Artikel, mal hier für den Fahrbrief. Und Predigend schreiben ist ja auch eine Art literarische Arbeit. Aber nein, zu einer größeren Veröffentlichung ist es dann nie gekommen.
Nein, aber das war, ich meine jetzt gar nicht, sondern als man denkt sich ja irgendwie beim Studium etwas, was man, wie man werden will, wie man sein will. Und das war jetzt schon sowas, ja, eine Wortfrau.
Die Idee war schon, journalistisch zu arbeiten.
Dann haben Sie Ihren Mann kennengelernt und haben einfach schon während des Studiums geheiratet. Sie haben im Fragebogen gesagt, das hat mein Studium so zweigeteilt. Mhm. Was war die zweite Hälfte? War das die nach der Hochzeit?
Ja, ich habe... Es war so lustig. Ich habe ja hier in Köln studiert und Professor Conradi lernte mich unter meinen Mädchennamen kennen. Und als ich dann als verheiratete Frau wiederkam, guckte er mich so ein bisschen an und sagte, und wie sieht das jetzt aus? Und ich würde sie aber gerne dahin oder dahin mal schicken. Und ich sagte, ja, das geht. Nur weil ich verheiratet bin, bin ich ja dieselbe geblieben. Es war einfach eine Entscheidung zu sagen, möchte ich in Regensburg bleiben und studieren und mein Mann lebt hier in Köln oder wollen wir das gemeinsam wagen? Und dann haben wir gesagt, ach, wir probieren das gemeinsam.
Sie haben dafür dann eben einfach ja, Ihre Rolle gewechselt, also mit der Geburt Ihres ersten Sohnes. Da haben wir dann auch im Fragebogen schon zu geredet, haben Sie gesagt, okay, das war einfach, damit war ich in diesem traditionellen Familienmodell gelandet, aber das war genau richtig für mich. Es war dann, wir haben schon gesagt, Schildkin ist so ein Speckgürtel zu Köln und Leverkusen und so. Und dann hat man ja schnell die Desperate Housewives. Also es ist ja, mit dem Baby ist man erstmal ganz beschäftigt, alles ist neu, alles ist aufregend, alles ist ganz wunderbar, aber das Baby wird ja größer und selbstständiger und dann kann ja schon so ein Frust, könnte es und Frust einziehen? Ist er bei Ihnen eingezogen?
Ich glaube tatsächlich, dass ich eine Frau zwischen den Generationen und zwischen den Lebensvorstellungen bin. Ich finde meine Leidenschaft Menschen natürlich. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als Kinder großzuziehen. Und das wollte ich auch. Ich wollte auch meinen Kindern das mitgeben, was mir wichtig ist. Aber das andere ist natürlich auch da, dieser Wunsch, autonom zu sein, man selbst zu sein und mit meinen Begabungen auch mich beruflich zu verwirklichen. Und das ist ein Konflikt, das ist schwierig. Unsere Gesellschaft gibt das noch nicht so gut her. Ich freue mich heute immer über die jüngeren Frauen, die mit einer großen Selbstverständlichkeit beides für sich einfordern. Die sind oft nur 5 oder 6, 7 Jahre jünger als ich und trotzdem da ganz anders geprägt. Für mich war es so der richtige Weg. Ich versuche heute noch mal so ein bisschen auf die Beine zu kommen und das auszuleben.
Sie haben aber doch auch parallel zu den Kindern nochmal studiert und nochmal im Beruf gelernt.
Ja, das habe ich immer gemacht. Ich habe dann diese Ausbildung oder dieses Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache gemacht und angefangen.
Da sind die Worte wieder.
Da sind die Worte wieder, Deutsch zu unterrichten, um die Menschen zu befähigen, Worte zu haben in einer Welt, in der sie sich sonst ja nicht zurechtfinden können.
Und das haben Sie, aber es ist sozusagen alles Ihres, dass Sie das miteinander verbinden mussten. Also es lag, also Sie haben Ihre Zeit so eingeteilt. Es war jetzt nicht so, dass Sie das als Elternarbeit mit Ihrem Mann hätten teilen können.
Nein, das hat bei uns die Situation, glaube ich, nicht hergegeben. Wenn man in der Industrie arbeitet, dann ist die Last hoch und das war stundenmäßig auch nicht anders zu regeln. Ich hatte immer das Gefühl, genau das Leben so leben zu können, wie ich es auch leben möchte. Auch mit einer gewissen Freiheit natürlich, mir einen Beruf leisten zu können, bei dem man so wenig verdient, dass man sich das leisten können muss, ihn auszuüben.
Das heißt aber auch, Sie waren noch sehr jung, als so das traditionelle Familienmodell dann doch zu Ende ging, weil Ihre Söhne haben früh die Flügel gespreizt, sind mit 16 ins Ausland gegangen, zu diesem klassischen Auslandsjahr, was heute ganz viele Jugendliche machen. Und ja, und dann war sozusagen dieser Zeitkorridor auch zu Ende und zog dann Frust ein?
Frust nicht, aber ganz viel Energie, die sagt, die will jetzt raus, die will gelebt werden und welches Feld erobere ich mir jetzt? Ja.
welches Feld sie sich erobert haben, das schauen wir dann mal in der zweiten Stunde. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir einen Text, den Antje Rennecker uns mitgebracht hat.
Was den Heiligen Geist betrifft. Gott ist nicht schwer, Gott ist nicht leicht, Gott ist schwierig, ist kompliziert, ist hochdifferenziert, aber nicht schwer. Gott ist das Lachen, nicht das Gelächter. Gott ist die Freude, nicht die Schadenfreude. Das Vertrauen, nicht das Misstrauen. Er gab uns den Sohn, um uns zu ertragen. Und er schickt seit Jahrtausenden den Heiligen Geist in die Welt, dass wir zuversichtlich sind, dass wir uns freuen, dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut, dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken und im Namen Gottes Kinder sind in allen Teilen der Welt, eins und einig sind und Phantasten dem Herrn werden, von zartem Gemüt, von fassungsloser Großzügigkeit und von leichtem Geist. Ich zum Beispiel möchte immer Virtuose sein, was den Heiligen Geist betrifft. So wahr mir Gott helfe.
Ein Text von Hans-Dieter Hüsch. Am Mikrofon Angela Kumpen und zu Gast im Studio ist Antje Rennecker, die uns Hans-Dieter Hüsch mitgebracht hat. Jetzt bin ich doch erstaunt, weil ich komme doch vom Niederrhein oder ich wohne doch am Niederrhein und Sie wohnen da irgendwie so rechtsrheinisch. Okay, Sie mögen trotzdem Hans-Dieter Hüsch. Warum haben Sie uns den mitgebracht, das schwarze Schaf vom Niederrhein?
Weil ich seine Art und Weise, auf die Dinge zu gucken, hinreißend finde. Ich komme ja nun eigentlich aus Bayern, ich kannte ihn nicht wirklich. Ich hatte ihn im Fernsehen mal gesehen, Comedian, wusste aber nicht und bin dann über seine Texte gestolpert und habe festgestellt, dass sie ganz viel in mir zum Klingen bringen. Und dieses virtuose Sein im Umgang mit der Sprache und vor allen Dingen auch im Umgang mit dem eigenen Glauben, das hat mich doch sehr berührt. Und dieser Text, ich habe ihn von einer bayerischen Freundin geschenkt bekommen. Also eine ganz lustige Konstellation hängt seit einigen Jahren über meinem Schreibtisch und begleitet mich immer wieder.
Haben Sie ihn mal erlebt?
Ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Nein, ich habe ihn nie live erlebt.
Okay. Dieser Text hängt über Ihrem Schreibtisch. Warum?
Ja, in dem Maße, in dem ich angefangen habe, über meinen eigenen Glauben nachzudenken, habe ich festgestellt, dass ich die Freiheit habe, Dinge anders zu tun, anders zu sehen, auch mal gegen den Strich gebürstet zu sein und das Ganze aber wirklich mit einer großen Zugewandtheit, mit einer Zärtlichkeit und auch mit einem Engagement machen möchte. Und diese Freiheit, die ich dazu brauche, die kann ich mir nicht selber geben. Die muss ich mir auch zusprechen lassen. Und der Heilige Geist ist für mich da so ein Ermutiger in den Momenten, wenn es mir schwer wird.
Wo wollen Sie denn gegen den Strich sein?
Ja, ich finde, wir haben sehr viele traditionelle Dinge, die hat man halt immer schon so gemacht. Und ich frage mich oft, warum eigentlich? Warum können wir das nicht anders machen?
Zum Beispiel?
Ganz stark auch bei der Idee mit dem Café. Alle haben gesagt, wieso ein Café und Mieten und findet ihr ein Ladenlokal und wie wollt ihr das mit dem Geld machen? Und ihr habt doch nur Ehrenamtler. Und wir gesagt haben, ja, aber wenn wir das wollen und wenn wir das gut erzählen und wenn wir Menschen begeistern, dann können wir das machen. Und so hat es dann auch geklappt.
Wenn wir Menschen begeistern, da wäre der Geist ja wieder dabei gewesen.
Genau. Der Geist ist einfach das, was uns, denke ich, motiviert, unserer Sehnsucht Worte verleiht und uns dann in Bewegung setzt.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen im Domradio ist Antje Rennecker. Und am Anfang habe ich vollmundig gesagt, Sie haben zwei Leidenschaften, zu den Menschen und zum Wort. Fangen wir doch mal mit der Leidenschaft zu den Menschen an. Sind wir da stehen geblieben, dass als dann diese Familienphase zu Ende ging oder jedenfalls die klassische Phase, wo man mittags für alle Kinder kocht, wenn die dann im Ausland sind, dann auch wenn die erst 16 sind, ist das ja trotzdem vorbei mit Mittagskochen. Da wurde ganz viel Energie frei. Bei Ihnen ist die viel ins Ehrenamt gegangen, weil Sie gerne, also sich als politisches Wesen verstehen, aber mit Parteipolitik nicht so viel anfangen konnten. Sonst hätten Sie auch irgendwie in eine Ortsgruppe gehen können. Aber das kam irgendwie nicht in Frage, sondern es gab irgendwie Ehrenämter. Und wenn ich das jetzt mir richtig angeguckt habe, was Sie so über sich schreiben im Internet, dann ist es auch aus der Familie gewachsen, also das Ehrenamt in der evangelischen Gemeinde zum Beispiel.
Ja, also ich finde, Gemeinschaft ist etwas ganz Wichtiges. Vielleicht, weil ich sie als Jugendliche oft auch vermisst habe durch dieses Umziehen. Und ich finde, dass Gemeinde ein Ort ist, in dem ganz wunderbar Gemeinschaft gelebt werden kann. Das war für mich, als wir nach Schildken zogen und die Kinder dort in den Kindergarten kamen, eine wunderbare Erfahrung, dass Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, die sich ja auch sonst eigentlich nicht begegnen würden, an diesem Ort zusammenkommen und miteinander Dinge machen. Und dann war das der klassische Weg. Ich war Mutter im Kindergarten, im Elternrat, dann hat man Feste organisiert, Theater gespielt, Sandkisten ausgeschaufelt, was man eben so macht. Und dann habe ich so meine Fühler ein bisschen ausgestreckt, habe mitgeholfen beim Kindergottesdienst, wie die Dinge so gehen, und bin aber sehr bald dann auch in die Gemeindeleitung mit hineingegangen, weil ich gerne strukturiert auch darüber nachdenke, wie kann man mit Menschen gemeinsam leben.
Das ist dann der Wunsch. Wenn ich hier bin, will ich hier auch meine Finger mit drin haben. Ja. Mein genau. Geist mit drin. Also Sie sind dann Presbyterin geworden und zum Beispiel die Gemeinde trägt einen Kindergarten oder eine, und als dann die offenen Ganztagsschulen kamen, haben Sie als Gemeinde gesagt, das genau wollen wir machen. Ja. Und Sie wollten das, damit die jungen Mütter anders ja. ihre Tage, ja, also eher arbeiten können, als Sie das konnten.
Ja, ich glaube, das ist zu klein. Ich finde, dass die Einführung der Ganztagesschule die größte gesellschaftliche Umwandlung ist, die wir in den letzten Jahren hatten. Das verändert unsere Gesellschaft, das verändert unsere Familien und das wird auch unsere Jugend verändern, wenn sie jetzt heranwächst. Mir war es wichtig, dass das aber in einem geschützten, in einem Raum stattfindet, mit qualifiziertem Personal, in einem Umfeld, in einem Dorf, und nicht, dass Kinder mit Busse an zentrale Plätze gefahren werden oder in einem Umfeld sind, das gar nicht mehr ihr Zuhause ist. Ich wollte gerne, dass Kinder im Dorf den ganzen Tag, im offenen Ganztag sind und trotzdem zu Fuß noch zum Sportverein gehen können, dass sie ein Umfeld haben, was ihnen Raum gibt, in dem sie sich selbst ausprobieren und entwickeln können. Und deswegen war es mir wichtig, diese Trägerschaft, oder habe ich mich immer dafür engagiert, dass wir diese Trägerschaft übernommen haben. Denn dort, wo ich mitarbeite und wo ich Verantwortung übernehme, kann ich auch mitbestimmen. Und Gestaltungsraum zum Wohle der Menschen, das ist mir wichtig.
Klappt das denn mit der Qualität?
Ja. Das klappt. Also natürlich gibt es immer saure Gurken und man muss Dinge schlucken, die man nicht so gerne hätte. Aber doch, es gelingt, Räume zu schaffen, in denen die meisten Kinder sich wohlfühlen. Natürlich sind es viele Kinder, es sind große Einrichtungen. Jemand, der sagt, ich brauche es ruhig und ich brauche es still und ich brauche es leise, für den ist die offene Ganztagsschule bestimmt nicht der richtige Ort. Aber das lässt sich vielleicht nicht ändern.
Weil Sie ja an den Rahmenbedingungen wahrscheinlich wenig ändern können. Das ist dann eben wirklich politisch arbeiten, wenn Sie an den Rahmenbedingungen was ändern. Also Sie nehmen die Bedingungen und versuchen, sie gut für die Kinder zu gestalten. Also im offenen Ganztag ist es ja zum Beispiel so, dass sie nicht so viel Geld in die Hand nehmen können, um qualifizierte Leute einzustellen.
Ja, aber ich glaube, da kann man eben doch mit der Stadt verhandeln. Man kann auch gucken, die Mittel, die man hat, wie setzt man sie ein, wie gestaltet man die Gruppenräume, wie bezahlt man das Personal. Also wir haben lauter qualifiziertes Personal. Wir versuchen wirklich auf hohem Niveau zu arbeiten. Der Kindergarten hatte vorher eine Hortgruppe, die ist ja aufgelöst worden. Und es kann nicht sein, dass der offene Ganztag eine Billigvariante der qualifizierten Hortgruppen ist.
Genau, deswegen frage ich danach. Also, denn das ist, man könnte sich die Dinge auch schönreden an der Stelle. Deswegen frage ich, ob es klappt mit der Qualität.
Ja, also wir haben eine sehr qualifizierte Leitung, die gute Arbeit macht. Und ich würde bei uns sagen, ja, es klappt mit der Qualität. Es klappt nicht immer reibungslos. Das ist so. Wir haben 120 Kinder im offenen Ganztag. Man wird nie allen gerecht werden können. Aber man kann doch sehr viel mehr gestalten, als man immer glaubt.
Gibt es noch ein anderes Projekt, also jetzt mal Himmel und Erde, darüber haben wir ja schon gesprochen, was Sie als Presbyterin besonders im Blick haben?
Also meine Leidenschaft, das hat wieder was mit meinem Studium zu tun, ist immer die Bildungsarbeit. Bildungsarbeit im Sinne von kultureller Bildung, aber auch theologischer Bildung. Und das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit in der Gemeinde. Und das immer ökumenisch.
Dann sind wir ja fast bei der nächsten Leidenschaft, der Liebe zum Wort. Aber das machen wir nach der nächsten Musik. Antje Rinneker, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Ich habe versprochen, es geht um beide Leidenschaften. Es geht um die Liebe zu den Menschen und die Liebe zum Wort. Und dieses Wort, wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass Sie journalistisch gearbeitet haben, dass Sie Germanistik studiert haben. Sie hatten auch mal angefangen zu promovieren. Das ging mit den kleinen Kindern dann aber einfach nicht gut zusammen. Und wir haben auch schon gesagt, dass Sie nochmal studiert haben, nämlich Deutsch als Fremdsprache. Und das sind ja auch schon wieder Worte. Und da würde ich gerne so ein bisschen bleiben. Sie machen das schon sehr, sehr lange. Und Menschen und aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen kommen zu Ihnen. Die haben ja auch ganz verschiedene Grammatiken im Kopf. Ne? Manchmal gibt es Vokale, manchmal gibt es keine, manchmal gibt es Verben, manchmal gibt es keine. Und so, wie machen Sie das? Wie bringen Sie denen alle irgendwie eine ganz neue Grammatik bei?
Ja, das ist wirklich die faszinierende Aufgabe dabei. Menschen und auch das Temperament der Menschen drückt sich in ihrer Sprache aus. Nun sitzen in meinen Kursen 20 Menschen, 13 Nationen, dementsprechend viele Sprachen. Und wir haben, wenn es gut geht, und dann ist es ein Glück, keine gemeinsame Sprache, die soll dann Deutsch werden. Und die ersten Stunden sind die große Herausforderung und sind im Grunde Schauspiel. Man muss anfangen mit kleinen, einfachen, mit Gesten und der Körpersprache zu unterstreichenden Äußerungen. Und das ist ganz einfach. Ich heiße Antje Rinecker. Wie heißen Sie? Und auf diese kleine Weise bauen wir dann auf, dass man einfach merkt, oh, plötzlich kann ich etwas von mir sagen, woher ich komme, wer ich bin, ohne erstmal zu verstehen, warum ich das plötzlich sagen kann. Und dann mit kleinen Schritten klar zu machen, das Deutsche ist eine Sprache der Verben. Ich komme, ich heiße, ich wohne, ich lebe. Und schon ist eine Welt im Entstehen. Und die meisten Schüler können da ein gutes Stück mit mir gehen und am Ende wirklich das, was ihnen wichtig ist, in einfachen Sätzen auch ausdrücken.
Wie lange begleiten Sie denn Ihre Schüler?
Ich sage immer, es ist wie eine gute Schwangerschaft. Ungefähr 9 Monate. Okay. Die Integrationskurse des Bundes sind angelegt auf 600 Unterrichtsstunden, 20 Stunden pro Woche. Dann sind mal Ferien dazwischen. Das sind so etwa 8 Monate. Und dann kommt noch mal 1 Monat dieser Orientierungskurs Leben in Deutschland dazu, wo wir alles über Land, Leute, Geschichte lernen. Nach 9 Monaten entlasse ich meine Schüler dann wieder in ihr eigenes Leben.
Haben Sie, also geht es auch um schriftliches Deutsch oder geht es erst eher um mündliches Deutsch? Haben Sie auch, müssen Sie auch alphabetisieren? Kommen Menschen, die einfach selber nicht lesen oder ein anderes Alphabet kennen?
Ja, also es geht natürlich um alle Kompetenzen. Es geht um Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen. Mhm. Und Menschen, die nicht alphabetisiert sind, müssen in spezielle Kurse gehen. Das kann man in so einem 600-Stunden-Kontingent nicht schaffen. Denn das Ziel ist am Ende in der Lage zu sein, in einer Alltagssituation sich kommunikativ verständigen zu können, sagen zu können, was ich gerne sagen möchte. Mhm. Menschen, die alphabetisiert werden müssen, bekommen Spezialkurse.
Okay, also Sie haben Menschen, wie alt sind denn Ihre Schüler und Schülerinnen?
Das ist eine klassische Erwachsenenbildungssache, also mindestens 16 und nach oben offen.
Okay. Kommt es vor, dass ganz alte Menschen zu Ihnen kommen?
Ja, meine älteste Schülerin war 71, okay, und wollte unbedingt endlich ordentlich Deutsch lernen. Mhm. Das geht auch wunderbar, braucht vielleicht ein bisschen länger manchmal, aber die Erfahrung und die Routine kompensiert das.
Haben Sie da also eine besondere Hingabe, weil für Sie selber ja Sprache eine besondere Bedeutung hat, also weil Sprache so wichtig ist wie für andere Musik für Sie, ja, haben Sie dann auch eine besondere Hingabe, den Menschen möglichst weit, möglichst viel mitzugeben, damit sie das eben selber als Instrument nutzen können?
Ja, das ist es ganz bestimmt und ich stelle immer fest, wie sehr man doch reduziert wird als Person, wenn die Sprachkompetenz nicht so hoch ist. Nur weil ich kein Deutsch spreche, heißt das ja nicht, dass ich dumm bin oder nicht vielleicht gebildet bin oder in meiner eigenen Sprache sogar als Professor für irgendwas gearbeitet habe. Jemand, der das Idiom nicht spricht, wird gleich auch für dumm gehalten. Und das ist ein ganz schreckliches Missverständnis.
Sind die Menschen darüber traurig?
Ja,
weil das bekommen sie ja mit.
Ja, die Menschen sind sehr traurig, wenn sie nicht sagen können, was sie sagen wollen.
Nein, dass sie für dumm gehalten
werden. Ja, das auch. Also es ist für viele Teilnehmer, die nach Deutschland kommen, wirklich ein Schock zu erleben, dass sie plötzlich wie Kinder behandelt werden. Deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir die Teilnehmer siezen. Das hat was mit Höflichkeit zu tun. Es sind keine Kinder und sie sind auch nicht dumm. Sie sind erwachsen und sie dürfen auch den Respekt bekommen, den sie verdienen. Und das geht in der Sie-Form sehr herzlich, sehr gut.
Sie machen das ja jetzt schon sehr, 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 sehr lange. Hat sich da was geändert über die Jahre? Kommen andere Menschen mit einer anderen Erwartung oder mit anderen Vorstellungen?
Nein, es kommen Menschen mit dem Wunsch, ein gutes Leben zu leben. Ein Leben in Sicherheit, ein Leben, in dem sie so viel verdienen, dass sie essen und wohnen können. Ein Leben, das ihren Kindern ein lebenswertes Leben ermöglicht. Und in diesem Wunsch, ein gutes Leben zu leben, sind sie sich einig und sind wir uns mit ihnen einig. Sie wollen eigentlich nichts anderes, als ich ja auch will, ein gutes Leben leben.
Jetzt haben wir über die Liebe zu den Menschen gesprochen und über die Liebe zum Wort gesprochen. Jetzt haben Sie sich was ganz Feines ausgedacht und haben gedacht, das schmeiße ich doch mal beides zusammen und werde Prädikantin. Das ist so ein schönes Wort, das heißt Laienpredigerin, aber bald werden Sie auf der Kanzel stehen und in Ihrer evangelischen Gemeinde predigen und das will ich genauer wissen, aber nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Antje Rinneka. Und wir sind da angelangt, dass ich gesagt habe, irgendwann kam das mit dem Wort und das mit den Menschen zusammen, aber da kam noch was Drittes dazu. Das Wort Logos und die Theo, also Gott, kam da noch rein, weil was sie nämlich dann besonders interessiert hat, ist eben die Theologie, das Wort von Gott. Wie kam denn da Gott rein? In der Kindheit, haben sie gesagt, war das mehr so ein Kulturchristentum. Irgendwann muss es ja mal gekommen sein.
Ja, für mich kam das tatsächlich aus der Gemeinschaft. Dieses Sehen, dass so viele Menschen so verschieden miteinander leben und dass es aber etwas Verbindendes gibt, was mehr ist als nur zusammen Fußball zu spielen, was ermöglicht, mit Menschen respektvoll umzugehen, mit denen ich mich sonst vielleicht nie unterhalten hätte und dieser gemeinsame Basis des Vertrauens darauf, dass wir in unserer Verschiedenheit, so wie wir sind, gut sind. Und das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich angefangen zu graben.
Aber wann war das denn? Also wann ist denn Ihnen aufgefallen, dass Sie in einer, oder welche Gemeinschaft war das denn, als Ihnen auffiel, oh, wir spielen ja nicht nur miteinander Fußball, weil das kann man ja im Mannschaftssport auch alles ganz perfekt merken und lernen, was Sie gerade gesagt haben. Welche Gemeinschaft war das denn?
Das war dann, als das Leben in der Gemeinde anfing, mit den Kindern, mit den Menschen, die dort arbeiteten. Ich besuchte dann irgendwann mal einen Frauenkreis. Ich war damals Ende 30 und die waren damals alle schon auch weit über 60 und ich dachte, boah, so möchte ich mal alt werden. So einen Lebensweg miteinander gehen, so kommunitär leben, so gut es eben geht.
Also Sie wollten solche Freundinnen haben?
Ja.
Also, und wie ist daraus geworden, dass Sie ein Theologiestudium für Laien gemacht haben? Warum kam das?
Als ich angefangen habe, mich mit meinem Glauben zu beschäftigen und mit biblischen Texten zu beschäftigen, habe ich festgestellt, boah, du weißt viel zu wenig, du verstehst manches nicht. Denn diese Leidenschaft zum Wort ist auch eine Leidenschaft zum Lernen. Und in Köln ist man einfach gut dran. Die Melanchthon-Akademie bietet ein Theologiestudium für Laien an Stark. Und das ist angelehnt an die liturgischen Worte in der Synagoge, bevor aus der Tora gelesen wird, heißt es, werde stark, du sollst stark werden im Umgang mit dem Wort. So heißt dieser Studiengang, zieht sich über 2 Jahre, 4 Semester und da habe ich einfach Feuer gefangen.
Ja. Ah, das auch irgendwie, haben Sie auch ein bisschen Griechisch, Hebräisch, Latein gemacht?
Ja, also das Latinum, ich habe Französisch studiert, das hatte ich sowieso.
Nein, aber jetzt in diesen 4 Semestern?
Ja, man fängt auch an und kümmert sich um Hebräisch. Ich habe dann auch angefangen, Hebräisch zu lernen in einem weiteren Kurs. Da muss ich gestehen, das habe ich aber wieder drangegeben. Das bedarf doch einer derartigen Konzentration, nochmal eine neue Schrift und Sprache zu lernen. Nein, ich kann kein Griechisch, aber heute gibt es ja wunderbare Hilfen im Netz und wunderbare Menschen, die einem weiterhelfen können. Das geht auch so.
Das heißt, Sie haben ein bisschen Sprachen gemacht. Und was haben Sie in diesen 4 Semestern noch gelernt?
Ja, das ist sehr strukturiert. Über das Alte Testament, über das Neue Testament, über Theologie, Geschichte, ein bisschen Dogmatik und dann eben vor allen Dingen Theologie im urbanen Kontext. Wie sieht das hier in Köln aus?
Und irgendwie ist daraus gewachsen, weil dann hatten Sie immer noch Lust weiterzulernen, dass Sie gesagt haben, ja, jetzt weiß ich viel mehr über die Theologie, aber ich weiß entweder noch zu wenig über die Bibel oder ich will mehr wissen, keine Ahnung, weil Sie haben noch eine Bibelausbildung gemacht.
Ja, Bibelausbildung ist viel, das nennt sich Bibliolog, das stammt aus dem jüdischen Kontext. Ich finde ja so faszinierend, dass in der jüdischen Vorstellung die Tora immer weitergeschrieben wird. Ne? Diese ganzen Traditionen, wie haben wir die Texte verstanden, sind verschriftlicht worden, das haben wir heute im Talmud und Die Auslegung, die jüdische Auslegung der Texte fordert immer ein, dass es was mit der Gegenwart zu tun hat. Und aus dieser Tradition stammt der Bibliolog, der einfach sagt, ich gehe an diesen Text und frage nicht nur, was ist das Schwarze, was dort steht, sondern was steht zwischen den Zeilen, das weiße Feuer, das, was ungesagt im Text bleibt. Und mit der Methode des Bibliologs kann man sich dem annähern.
Was heißt was, die Methode des Bibliologs? Wie geht das dann?
Ich habe einen biblischen Text, den lese ich und an einer gewissen Stelle mache ich Halt, bleibe ich stehen und frage eine Person, eine Rolle dieses Textes als Person und Rolle an. Frage also die Teilnehmenden dieser Gruppe, du bist jetzt Zachäus oder du bist jetzt der Kämmerer aus Äthiopien, du sitzt in deinem Wagen und liest in einer Tora-Rolle, wie fühlst du dich? Und dann können in verschiedenen Rollen die Personen ihre Meinung dazu sagen. Und es ist eine Rolle, ich kann dafür, ich kann dagegen, ich kann es gut finden, ich kann mich reiben. So geht man durch den Text.
Das ist nicht wie ein Drehbuch, ich muss nicht das sagen, was Zachäus das dann sagt im Text?
Ja, es ist wie ein Drehbuch.
Also genau. Ich muss mich schon an Zachäus und an meine Worte halten?
Nein, ich gebe in den Text hinein, was ich dort empfinde und kann auch Widersprüchliches hineingeben. Und so gehe ich durch den Text hindurch, habe verschiedene Haltepunkte und am Schluss, wenn ich mich sozusagen aus dem Text wieder rausnehme und ihn dann nochmal ganz höre, habe ich die ganzen verschiedenen Einträge der verschiedenen Menschen und ihrer Empfindungen beim Hören und Lesen und Befragen des Textes.
Klingt ein bisschen wie Bibliodrama.
Ja, kommt auch daher, aber hat die tiefen psychologische Komponente nicht.
Sondern bleibt einfach ganz nah beim Wort.
Ist eine mehr philologische und keine psychologische Methode, ja.
Oh, ist auch eine Wortfrau, keine Psychologin. Das haben Sie alles gelernt. Das hat immer noch nicht, Ihnen noch nicht gereicht, weil dann haben Sie noch die Prädikantinnenausbildung gemacht. Die habe ich versprochen, darüber sprechen wir auch, aber gleich. Antje Rinneka, Sie haben ein Theologiestudium für Laien absolviert. Sie haben eine Ausbildung gemacht, Bibliolog, um mit der Bibel, die Bibel, dass sie einfach nochmal viel näher kommt. Sie haben das selber gelernt. Sie machen das auch mit anderen Menschen. Und irgendwann muss dazwischen noch der Wunsch entstanden sein, auch selbst zu predigen. War das mal, dass Sie in der Kirche gesessen haben und es gab eine grottig schlechte Predigt und Sie dachten, das kann ich besser? Oder wann kam das?
Nein.
Daher darf ich ehrlich sein?
Nein, daher kam es tatsächlich nicht. Aber das Wort und Schreiben sind ja etwas, was mir immer sehr nah war. Und Predigten sind ja eine ganz eigene Form der literarischen Produktion. Und in der Gemeinde hat es sich einfach ergeben, dass ich immer mal Andachten gehalten habe, dass ich Lektorin bin. Ich lese auch gerne vor. Ich finde, das Lesen erschließt Texte eben auch ganz wunderbar. Und dann ist tatsächlich meine Gemeinde in Form meines Pfarrers auf mich zugekommen und hat gesagt, würdest du denn nicht gerne vielleicht Predikantin werden? Und im ersten Moment habe ich gedacht, huch, traue ich mir das zu? Kann ich das? Und was ist das genau? Und im darüber nachdenken habe ich gedacht, ja, das ist es, das möchte ich gerne machen.
Für katholische Ohren, was ist das denn genau?
Eine Predikantin. Sie fragten mich vorhin, warum ich gerne evangelisch bin. Und ich glaube, da liegen ganz viele Gründe, warum. Der Protestantismus geht davon aus, dass es das Priestertum aller Gläubigen gibt, dass alle über ihren Glauben kompetent sprechen können und dass alle dazu aufgerufen sind, den auch zu verkündigen. Aufgrund dieser Idee sollen eben verschiedene Menschen die Klangfarben ihres Glaubens im Gottesdienst einbringen. Eine Predikantin darf, was ein Diakon auch darf, sie hält Gottesdienste, aber sie darf eben auch mehr. Eine Predikantin macht das Abendmahl, sie darf trauen, beerdigen, taufen. Sie darf also ehrenamtlich, es ist ein Ehrenamt, den Pfarrer bei seiner Arbeit unterstützen und die eigene Klangfarbe in die Gemeinde einbringen.
Was ist Ihre Klangfarbe?
Ja, es hat schon was mit Poesie zu tun. Also ich liebe blumige oder ich liebe Worte, die Räume aufbauen. Und es hat eine ganz frauliche, also eine feministische Klangfarbe. Wir haben im Moment einen Pfarrer, wunderbar, aber ich bin Frau und habe doch andere Blickweisen darauf.
Nämlich, Beispiel?
Ich liebe die Bibel in gerechter Sprache, die versucht, unsere Vorstellungen von Gott eben auch mal weiblich einzufärben. Mutter, und Freundin, die Schöpferin, die Weisheit stark zu machen, die sich in den biblischen Texten findet. Das sind so die Klangfarben, die ich mit einbringe.
Sie haben Ihre erste Predigt noch vor sich. Wissen Sie schon den Predigttext, also worüber Sie predigen werden?
Nein, ich habe nicht die erste Predigt vor mir. Ich bin schon seit 2 Jahren in der Ausbildung. Ich habe also schon ganz oft gepredigt, aber meine Ordination ist jetzt am 2. Advent und ich werde wahrscheinlich predigen, wie kann es anders sein, den ersten Vers aus dem Johannesevangelium und das Wort ward Fleisch. War das Wort und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.
Können Sie sich das aussuchen?
Ja, bei der Ordinationspredigt darf man sich das aussuchen. Ansonsten gibt es ja eine Ordnung, die Lesetexte für die Sonntage vorschlägt und an die halte ich mich auch.
Deswegen frage ich, Sie haben im Fragebogen gesagt, ich habe dann gefragt, ich habe gut gepredigt, wenn, und Sie haben ergänzt, ich die Herzen der Menschen berühre. Mhm. Wie macht man das denn, die Herzen der Menschen berühren?
Ja, ich glaube, dass man das eben nicht machen kann. Ich möchte gerne so predigen, dass Räume entstehen, in denen die Menschen sich selber aufhalten können, andocken können mit ihrer Situation und ihrer Biografie.
Aber man muss es doch machen können. Sie müssen diese Räume doch herstellen.
Das kann ich durch gute Vorbereitung, durch gutes Nachdenken, auch das Risiko, mich selber zu zeigen. Ob es dann aber gelingt, das glaube ich, ist unverfügbar und deswegen auch der Text zum Heiligen Geist. Ich glaube, da brauche ich den Rückenwind des Heiligen Geistes.
Das kommt also bald, die Ordination. Wird es dann ein bisschen eng im Zeitplan, wenn dann noch Beerdigungen und Trauungen und all sowas dazukommen?
Ja und nein. Also da es ein Ehrenamt ist, ist es ein freiwilliger Dienst. Und es ist das Privileg des Ehrenamtes, auch mal Nein zu sagen. Also wie gut ich für mich sorge, das liegt an mir selbst.
Okay, also Sie haben da keine Sorge vom Café. Vielleicht predigen Sie dann mal im Café oder keine Ahnung, wie die Dinge zusammenkommen werden.
Also predigen ist wirklich etwas, was ich wahnsinnig gerne tue. Aber es ist auch gut, wenn man nicht überall predigt.
Gibt es noch was, also bei all dem, was Sie jetzt gelernt haben und sich immer neue Aufgaben und Kompetenzen erschließen, was Sie unbedingt noch lernen wollen?
Ja.
Was denn?
Ja, also mein nächster Plan, ich würde wahnsinnig gerne die Ausbildung zur geistlichen Begleitung machen. Jetzt sind es ja doch immer größere Räume und ich würde gerne noch mehr auch einzelne Menschen begleiten.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass auch noch Zeit bleibt für die nächste Ausbildung zur geistlichen Begleitung. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, uns haben Anteil oder Einblick geben lassen in das, wie Sie geworden sind, wie Sie eben all das gelernt haben, warum Sie all das gelernt haben, was Sie heute in die Welt zurückgießen, und wünsche Ihnen viel Freude dabei.
Vielen herzlichen Dank.
Ich danke allen, die zugehört haben, und ich hoffe, dass irgendwas Inspirierendes dabei war. Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust, einen Kaffee zu machen oder was anderes mit Ehrenamtlern zu machen. Wie auch immer. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.